du willst irgendwie, dein Ego möchte, um es genauer zu sagen, dein Ego möchte gefallen. Er möchte, ja, dass die Menschen das gut finden. Dann verkrampfst du und dann schreibst du nicht aus dem Herzen, sondern du schreibst aus dem Ego.
Du hörst eine neue Ausgabe des Goodcasts und ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und mir deine Zeit schenkst. Ich bin Julius Bertram und spreche im Goodcast mit unterschiedlichen Menschen darüber, warum, wie und weshalb sie etwas Gutes tun. Darüber spreche ich heute mit Lars Amen. Den Namen hast du bestimmt schon mal gehört. Lars ist mehrfacher Spitzenautor, hat sehr viele Menschen erreicht, hat wirklich herzerwärmende, schöne Bücher geschrieben, die zum Teil verfilmt wurden, macht einen tollen Podcast. Ein sehr schönes, sehr persönliches Gespräch, das mir sehr viel Freude gemacht hat. Wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen. Lars und ich, wir sprechen darüber, wie wichtig Status ist, wie wichtig Sicherheit ist und vor allem, wie wichtig einem die Meinung von anderen Menschen sein sollte oder eben nicht sein sollte. Wie sehr schränkt uns das ein, dass wir befürchten, was andere Leute von uns halten könnten? Und sollten wir darauf Rücksicht nehmen? Ja oder nein? Sollten wir darauf Rücksicht nehmen, wenn wir vor 20.000 Leuten auftreten und Angst haben zu versagen? Lars hat da eine ziemlich klare Meinung. Ich bin total dankbar für das Interview. Ich bin total dankbar für dieses schöne Gespräch. Ich bin genauso dankbar, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht, wenn wir dem Algorithmus ein bisschen auf die Sprünge helfen wollen, like diesen Podcast, kommentiere, erzähle anderen Leuten vor allem davon, damit noch viel mehr Menschen diese schönen Geschichten hören und diesen Gästen, Gästinnen, so wie Lars zum Beispiel, lauschen können. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Wir haben ja beide was gemeinsam. Ich habe mich ja vorbereitet auf dieses Interview und es gibt eine große Liebe, die wir beide teilen. Mhm. Die Musik.
Ja.
Ich habe Musikabitur, das heißt, ich habe eine sehr breite musikalische Bildung und bin deswegen auch ein sehr audiophiler Mensch, was ich ganz häufig in dem Podcast dann auch widerspiegelt. Wie stehst du dazu? So Schmatzgeräusche und Essgeräusche im Podcast.
Hätte ich was zu sagen in diesem Leben, würde ich das verbieten.
Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Das hier ist ein Podcast ohne Essen.
Toll.
Du darfst zwischendurch Wasser trinken, aber es wird nicht gegessen.
Sehr gut.
Damit herzlich willkommen in diesem kleinen, aber feinen, schmatzlosen Podcast. Lars, ich freue mich mega, dass du da bist. Maximale Ehrlichkeit. Ich rede in der Regel mit Menschen, die in ihrem Leben etwas Gutes tun. Und zwar etwas Gutes in ihrer Professionalität. Das sind Menschen, die in NGOs arbeiten, Social Entrepreneurs. Und ab und zu habe ich so Leute, die tun nicht auf den ersten Blick etwas Gutes. Ja, also klar machst du viele gute Sachen, aber das sind jetzt keine Menschen, die setzen, direkt erstmal gegengehauen, die setzen sich in NGOs ein. Hm. Und umso gespannter bin ich auf dieses Interview, weil ich habe viele Podcasts von dir gehört. Ich habe ein Buch von dir gelesen, das mich sehr bewegt hat. Und ich glaube, dass die Menschen, und da spanne ich den Bogen, mit denen ich normalerweise rede, sehr viel von dir lernen können. Deswegen fangen wir mit folgender Frage an.
Oh je.
Du bist ja, wie ich vorhin, im unmittelbaren, wie sagt man, in der Vorbereitung gehört habe, versuchst du Dinge zu machen, die du gerne machst.
Ja.
Was hast du heute schon gemacht, was du gerne machst?
Mit meiner Tochter gespielt.
Wow.
Tatsächlich, heute Morgen. Und zwar zu ihrem Leidwesen, weil sie wollte noch schlafen. Ich wollte aber schon wild spielen. Und sie schläft dann und sagt immer, Papa, nicht wild spielen, noch schlafen. Und ich rüttel sie dann und ärgere sie dann so ein bisschen. Und dann versuche ich, ein Lächeln aus ihr herauszuholen. Und sie versucht es zu unterdrücken, weil sie mir natürlich auch nicht signalisieren will, dass es ihr dann doch Spaß macht. Und das haben wir heute Morgen schon gemacht, ausführlich. Das war sehr, sehr schön. Und das war auch bis heute der schönste Moment heute eigentlich. Also bis jetzt.
Bis jetzt.
Bis jetzt. Natürlich. Der schönste Moment.
Natürlich.
Und ansonsten, was habe ich noch gemacht, was mir Spaß gemacht hat? Ich habe schon Mittag gegessen in einem schönen Restaurant heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht. In einem französischen Restaurant. War auch sehr lecker. Und ich habe ein Hörbuch eingesprochen von mir. Das hat mir ehrlicherweise nicht so viel Spaß gemacht, weil ich ein bisschen angeschlagen bin und also man hört es auch in meiner Stimme ein bisschen. Und du musst dich da schon sehr konzentrieren und das ist sehr kräfteraubend. Aber manchmal im Leben musst du dich halt auch fokussieren und zwingen, gewisse Dinge durchzuziehen. Denn am Ende hat es ja doch Spaß gemacht, das Hörbuch eingesprochen zu haben.
Was muss, das muss.
Genau, also so, das ist wie beim Schreiben. Mir macht es nicht immer Spaß zu schreiben, mir macht es immer Spaß, geschrieben zu haben. Also wenn es fertig ist, dann habe ich gute Laune.
Mein Sohn, unser Sohn hat mich neulich gefragt, Papa, wozu braucht man eigentlich Futur 2? Mhm. Ich werde Spaß gehabt haben, jetzt weiß ich es. Kannst du das so visualisieren?
Ja.
Hast du eine richtige Routine, wie viel du schreibst?
Nee, aber ich kann Momente visualisieren, die ich in der Zukunft erleben möchte. Also es gab mal einen Moment, da war ich kurz davor aufzugeben, ein Buch nicht zu schreiben, weil ich eine klassische Schreibblockade hatte. Das war It's All Good, das Fortsetzungsbuch zu dem Buch, das du gelesen hast. Why not?
Und dann saß. Das hast du dir echt gemerkt, das habe ich dir vor 3 Monaten gesagt.
Ja, und dann saß ich da und war felsenfester Meinung, ich krieg das nicht hin. Und dann habe ich mir überlegt, wie sähe mein nächstes Jahr aus, wenn ich dieses Buch jetzt nicht schreibe, wenn ich es absage. Also, wie wäre der Moment, an dem ich das Buch eigentlich abschicken würde zum Verlag, das Manuskript? Wie sähe der Moment aus, wenn ich im Buchladen stehe und das Buch dort nicht vorhanden ist? Wie sähe der Moment aus, nicht auf Lesereise zu gehen? Wie sähe der Moment aus, nicht mit den Menschen darüber reden zu können, wie dieses Buch ist? Und dann dachte ich so, nee, so möchte ich mein nächstes Jahr nicht leben. Das wäre furchtbar. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe gesagt, okay, ich habe jetzt noch 3 Monate, Arsch zusammenbeißen, Kopf ausschalten und durchziehen. Und siehe da, es hat funktioniert.
Wie bist du da reingerutscht in diese Blockade? Kannst du das sagen?
Ja, ich glaube, die klassische Schreibblockade, die ein Autor hat, die eine Autorin hat, kommt daher, dass man versucht zu gefallen. Also, dass du nicht mit einem Herzen dabei bist, sondern mit einem Kopf dabei bist. Dass du etwas versuchst darzustellen, was du unter Umständen nicht bist. Also du versuchst etwas zu erschaffen, um dadurch etwas zu bewirken. Du machst es nicht für die Sache selbst. Mhm. Also wenn du zum Beispiel schreibst und du willst dann beeindrucken oder du willst dann etwas, du willst Applaus oder du willst irgendwie, dein Ego möchte, um es genauer zu sagen, dein Ego möchte gefallen. Er möchte, ja, dass die Menschen das gut finden. Dann verkrampfst du und dann schreibst du nicht aus dem Herzen, sondern du schreibst aus dem Ego heraus. Mhm. Man kann das ganz gut mit einem Bild vergleichen. Jay-Z hat mal gesagt, der berühmte Rapper, wenn du im Studio bist, musst du Musiker sein, Künstler. Wenn du aus dem Studio rausgehst, musst du Geschäftsmann sein. Du darfst aber nicht im Studio, wenn es um die Kunst geht, Geschäftsmann sein. Weil wenn du beim Erstellen der Kunst darüber nachdenkst, wie kann ich das verkaufen, dann blockierst du. Und dann wird's auch nichts. Dann kommt nichts mehr raus. Du musst im Studio, wenn es nur um die Kunst geht, dich um deine Kunst kümmern. Und danach kannst du quasi switchen und sagen, okay, jetzt bin ich Geschäftsmann, jetzt überlege ich, wie kann ich diese Kunst für mich bestmöglich vermarkten.
Jetzt sind wir ja schon voll tief eingestiegen, weil du bist ja auch Coach. Und wenn du mal angenommen, du hast einen Coachie da und die Person hat eine Blockade, würdest du ihr genau das Gleiche sagen? Also glaubst du, dass die Analogie, die du gerade aufgemacht hast zu deiner Schreibblockade, sich auch auf andere Blockaden so übertragen lässt?
Naja, ich bin kein Freund von Verallgemeinerungen, aber wenn es um die Kunst geht, ganz egal, ob du jetzt einen Tisch schreinerst oder ein Buch schreibst oder Musik machst oder einen Podcast aufnehmen willst oder eine Firma gründest oder so, ich glaube, im Kern ist es schon immer ein ähnliches Problem. Du machst etwas, um etwas dadurch zu bekommen. Mhm. Und wenn du dich aber auf das fokussierst, worum es wirklich geht, nämlich die Sache selbst, dann gibt es keine Schreibblockade. Ist unmöglich. Ich habe das selbst probiert. Das ist unmöglich. Wenn du etwas schreibst, weil es aus dir heraus möchte, dann schreib's auf. Wenn du aber schon beim Schreiben Angst hast, wie das da draußen in der Welt ankommen könnte, dann hast du ein Problem. Das heißt, du darfst niemals im ersten Schritt darüber nachdenken, wie könnte das wirken draußen? Wie könnte das jetzt die Uschi von drüben finden? Wie könnte das der Thomas finden? Wie könnten das meine Kollegen finden? Oh mein Gott, wenn das jetzt meine Eltern lesen oder meine Frau oder die ganze Welt.
Es ist aber auch schon Erkenntnisstufe 2.0, ja? Es für sich selber zu machen und nicht darüber nachzudenken, was andere davon halten.
Man muss es immer für sich selber machen.
Ich stimme dir da vollumfänglich zu.
Weil das hat einen riesen Vorteil. Dann kannst du nicht verlieren. wenn du etwas für dich machst, weil du es so gerne machst, dann ist es maximal zweitrangig, was andere dazu sagen. Weil wenn ich ein Buch schreibe für mich und ich sage am Ende, ich habe jetzt gerade ein Buch fertig geschrieben und ich kann sagen, das war für mich persönlich, für meine Entwicklung ein ganz wichtiges Buch. Wie das die Menschen da draußen finden, liegt doch gar nicht in meiner Hand. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die sagen werden, das ja nett, aber hat mich jetzt nicht bewegt. Andere werden vielleicht sagen, ey, das hat mein Leben gerettet. Andere wiederum sagen, ist mir völlig egal. Wenn du dich abhängig machst von den Meinungen anderer Menschen, wirst du immer verlieren. Weil du hast es nicht in deiner Hand. Du, Rick Rubin, der berühmteste, vielleicht berühmteste Musikproduzent aller Zeiten, der hat wirklich von Jay-Z bis Metallica über Red Hot Chili Peppers, ich glaube Frank Sinatra, also so, der hat alle großen Namen, die noch am Leben sind, produziert, die waren alle bei ihm zu Hause. Und er hat gesagt, wir machen die Musik nur für uns. Der Hörer kommt immer an zweiter Stelle. Wir dürfen keine Musik machen für den Hörer, weil der Hörer gar nicht weiß, was er will oder die Hörerin. Und das fand ich gut. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen arrogant, aber im Kern ist es einfach die Wahrheit, weil wir sind Künstler, wir sind Künstlerinnen, wir machen es für uns. Und wir werden immer die Menschen finden, die wir erreichen können. Und wir werden nie alle Menschen finden. Wenn wir uns aber überlegen, was könnte ich machen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, dann wirst du schwammig, belanglos, dann interessiert es irgendwann auch gar keinen.
Wie viele Bücher hast du insgesamt geschrieben? Kannst ruhig alle reinrechnen, die du selber geschrieben hast und als Co-Autor.
Also es sind 14 Bücher für Erwachsene und 3 Kinderbücher.
Mit 10 voll mit rein. Kinderbücher sind genauso wichtig, ja, und genauso schwer. Kannst du schätzen, wie viele Menschen du erreicht hast?
Mit den Büchern? Mhm. Schwer zu sagen. Es sind ja nicht nur die Bücher, die man verkauft, sondern eben auch die ausgeliehen werden in den Büchereien, die weiter verschenkt werden und so, aber schwer zu sagen, vielleicht 10 Millionen.
Wenn du das so auf dich wirken lässt, macht das was mit dir? Das ist gleich krass, 10 Millionen Menschen zu erreichen mit deinen Gedanken, weißt du, das kommt ja aus dir raus. Und gerade wenn man das konsequent zu Ende denkt, dass du sagst, ja, eigentlich mache ich es ja für mich selber, als Künstler, und dann erreiche ich damit aber, nehme jetzt 10 Millionen Menschen. Das ist schon krass.
Ja klar, aber das, also ganz ehrlich, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Jetzt schon.
Ja, jetzt schon. Und jetzt fängt das Ego an zu arbeiten und die Schreibblockade kommt.
Das habe ich nicht gewollt. Das habe ich nicht gewollt. Ich finde es einfach, die Leute, mit denen ich rede, die wollen immer extrem viel erreichen. Das ist ein unglaublich steiniger Weg. Und ich finde das total spannend, weil jetzt sitzt hier jemand vor mir, der sagen kann, ey, ich habe voll viele Bücher geschrieben. Und ohne, dass ich es jemals richtig geplant hatte, weil das ist der Eindruck, den ich habe. Du hast es ja nicht geplant, du hast es ja nicht auf maximalen Erfolg angelegt, sondern du hast das getan, worauf du Bock hast, erreichst du 10 Millionen Menschen.
Ja, aber ich habe mein ganzes Leben so gelebt. Ich habe immer geguckt, was interessiert mich. Und dann bin ich da hingegangen und habe mal nachgesehen. Und dann nach einer Weile bin ich woanders hin, habe Sachen ausprobiert und habe wieder überlegt, okay, macht mir das Spaß? Ja, nein. Nein, okay, ich mache was Neues. Ja, okay, ich bleibe ein bisschen. Also ich habe mich immer treiben lassen und hatte immer das Urvertrauen, dass schon immer die richtige Tür aufgehen wird. So mein ganzes Leben. Ich habe Abitur gemacht, was ich eigentlich auch nicht machen wollte. Ich habe es gemacht, damit mein Vater beruhigt ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, ich glaube, der normale Weg ist nicht für mich. Also der normale Weg heißt studieren, arbeiten gehen oder Ausbildung machen, arbeiten gehen. Ich wusste nie, was ich will, aber ich wusste zumindest immer, was ich nicht will. Und dann bin ich nach London gegangen, habe da 2 Jahre in einem Plattenladen gearbeitet für kein Geld, logisch, verdienst ja nichts, und hatte aber die beste Zeit meines Lebens, weil ich das Gefühl hatte, hier lerne ich so viel über mich und das Leben wie wahrscheinlich niemals zuvor. Vorher war ich in der Schule und zu Hause in so einer abgesicherten Umgebung und jetzt bin ich alleine ohne Kohle in einem fremden Land in London. Du musst dich um alles kümmern, von der Steuernummer bis zu einer Wohnung, bis zum Job, also so das ganz normale Leben organisieren, ohne Hilfe.
Was war die wichtigste Lektion?
Ich kann mich auf mich verlassen, wenn es sonst niemanden gibt. Denn so war es. Ich stand da, hatte irgendwie ein bisschen Geld gespart, aber auch nicht so viel. Und ich hatte mir die erste Woche in der Jugendherberge mir so ein Zimmerchen gemietet oder in Wahrheit war es ein Bett in einem Zimmer und wusste, okay, jetzt habe ich 7 Tage Zeit, um mir eine Wohnung zu suchen, irgendwo oder ein Zimmer in der WG. Und es hat geklappt nach 7 Tagen. Und dann dachte ich, okay, cool, der erste Schritt. Okay, jetzt gehe ich in jeden Plattenladen, den ich finden kann und gehe da einfach rein und stelle mich vor. Hi, hier ist Lars aus Deutschland. Ich interessiere mich für Musik. Kann ich hier arbeiten? Und natürlich hatte niemand einen Job für mich. Und dann irgendwann hat es geklappt. Und dann war ich bei Tower Records am Piccadilly Circus und habe im Soul and Dance Department Platten und CDs verkauft. Ein Traum. Und wie gesagt, ich habe kein Geld verdient, 5 Pfund die Stunde, was, also das ist nicht mal Mindestlohn, in der teuersten Stadt Europas und es war alles, was ich wollte. Und dann bin ich zurück irgendwann, bin zum Radio und habe dann da einfach angefangen, Praktikum gemacht und dann irgendwann habe ich gedacht, die ist auch cool. Und dann bin ich 5 Jahre beim Radio geblieben.
Was würdest du sagen, wenn du dein Leben so retrospektiv betrachtest, sind 3 wesentliche Punkte gewesen, wo sich etwas für dich geändert hat?
Meine Zeit im Radio war schon sehr prägend, weil ich habe da gelernt, okay, wenn ich aktiv bin und mein Leben selbst in die Hand nehme, kommt was dabei raus. Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte viel mehr rausholen können, aber...
Jetzt quasi Thomas Gottschalk werden können.
Zum Beispiel, ja, aber gut, das ist die Frage, will man Thomas Gottschalk werden? Das ist die viel wichtigere Frage vielleicht. Und dass ich was kann. Also ich weiß noch, mein erstes Interview, das war noch vorm Radio, war mit den Beastie Boys. Und da war ich 17. Und ich saß da, ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Ich saß da in Frankfurt am Main. Es war ein Roundtable, also die Beastie Boys und 4, 5 richtige, gestandene Journalisten, doppelt so alt wie ich, mindestens doppelt so alt, vom Rolling Stone Magazine, vom allen großen Musikmagazinen in Deutschland und ich. Und alle waren top vorbereitet. Ich hatte so ein Diktaphon von meiner Mutter, das kaputt war und ich musste mit dem spitzen Gegenstand diese Record-Taste so drücken, weil der Knopf abgefallen war und ich bin dann abgerutscht bei der Aufnahme, hab mir so in den Finger geschnitten und dann ist Ed Rock von den Beastie Boys aufgestanden mit mir, ist ins Badezimmer gegangen, es war so eine Suite und hat mir ein Pflaster auf meinen Daumen geklebt.
Hast du es noch?
Was denn?
Pflaster?
Nee, das Pflaster nicht, aber ich habe alle meine Schallplatten dabei gehabt und die Beastie Boys haben die alle unterschrieben und haben mir noch einen richtig schönen weißen DIN A4 Zettel unterschrieben mit einem coolen Spruch und der hängt auch bei mir eingerahmt.
Geil.
Und was ich da gelernt habe, ist, man muss nicht perfekt sein, um etwas zu machen, man muss es einfach nur machen. Man muss auch keine Erfahrung haben, um etwas zu machen. Man muss es einfach nur machen. Und Ehrlichkeit. Denn ich saß da und jeder durfte so eine Frage stellen, es ging so reihum und meine erste Frage begann so, dass ich gesagt habe, das ist mein erstes Interview, ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ich liebe eure Musik und dann habe ich erstmal meine Platten gezeigt, die die Jungs zum Teil auch noch nicht kannten, weil jedes Land hat ja eigene Plattencover und so. Und dann haben die erstmal ganz neugierig sich die Platten umhergereicht und haben so gesagt, ey, schau mal hier, cool, und guck mal der Remix und so. Und ab dem Zeitpunkt war gefühlt so ein bisschen das Eis gebrochen und ich hatte Narrenfreiheit. Klar, auch so ein bisschen, ich war noch ganz jung, erst 16 oder 17. Und dann haben die mir geholfen, dass ich ein gutes Interview kriege. Mhm. Und das war auch so ein Learning. Ja, hey, mach einfach. Sei ehrlich. Schauspielere nicht, dass du irgendwas bist, was du nicht bist, sondern hey, sag es. Mein erstes Interview, ich bin total aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, wie das geht.
Und ich liebe euch.
Und ich liebe euch. Und hier ist meine erste Frage.
Weißt du noch, was deine erste Frage war?
Nee.
Okay, das war das erste Erlebnis. Verstanden. Das zweite?
Das zweite, spielt so ein bisschen in die gleiche Richtung, als ich gefragt worden bin, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und ich habe gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich glaube, ich könnte das. Ohne zu wissen, ob ich es wirklich kann. Und ich habe es dann einfach ausprobiert. Ich habe mich dann gefragt, wie würde ich es machen? Oder anders gesagt, was würde mich interessieren als Leser? Was würde ich gerne über diesen Menschen erfahren? Und dann habe ich das so geschrieben.
Okay, wir müssen das sagen, weil du hast es noch nicht gesagt, du meinst das Buch über Bushido.
Genau. Ich habe damals von der Süddeutschen Zeitung die Anfrage bekommen, ob ich nicht Lust hätte, Bushido, der damals noch nicht der Bushido war, der er mal wurde. Er hatte gerade seinen ersten Echo gewonnen, den gab es damals noch, also den größten deutschen Musikpreis.
Bevor er peinlich wurde.
Bevor er peinlich wurde, genau. Und er war gerade so auf dem Sprung vom Rapstar zum Popstar. Aber er war noch nicht der Popstar. Er war gerade so auf dem Sprung. Das war 2006, 2007. Das war so die Hochphase im Krieg. Also Bushido gegen Agro Berlin und Sido. Also auch noch eine ganz andere Zeit.
Ich erinnere mich.
Ja. Und
welches Lager warst du? Im Nachgang, jetzt kannst du ehrlich sein.
Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich nie wirklich für Deutschrap interessiert. Obwohl ich ein totaler Hip-Hop-Nerd bin. Ich habe mit 7 Jahren angefangen, Schallplatten zu sammeln, also 1986. Und habe auch eine riesige Plattensammlung, bin mit Hip-Hop aufgewachsen. Aber Hip-Hop aus Deutschland hat mich nie so geflasht wie Hip-Hop aus England oder Hip-Hop aus Frankreich oder Hip-Hop aus Amerika. Aber natürlich, ich habe auch Kool Savas gehört und ich habe auch die Beginner gehört und vorher habe ich natürlich auch Advanced Chemistry gehört und ich bin auch mit den ersten Alben der Fantas aufgewachsen und
Stieber Twins?
Stieber Twins natürlich, ich fahre mit Neckermann am Neckar lang. Natürlich, ich bin damit aufgewachsen.
Und ich überlege gerade, wer ist denn das hier? Es gibt noch einen Remix von den Stieber Twins, Fenster zum Hof, gibt es noch Fenster zum Berg und das haben die Münchner gemacht. Wie heißen die? Ich komme einfach nicht drauf.
Die Münchner, da meinst du bestimmt, wie heißen
die? Die haben auch Stift und Papier gemacht, einer meiner absoluten Lieblingstracks.
Blumentopf.
Ja.
Ja. Und ja, MC René, Curse und klar, das ist alles Musik, die ich auch kenne und so, aber ich war dann doch eher bei den Amerikanern. Und aber klar, müsste ich jetzt mich entscheiden zwischen Sido und Bushido musikalisch, dann würde ich mich schon für Sido entscheiden. Wobei die ersten Platten von Bushido, die waren schon extrem wegweisend. Also das darf man nicht unterschätzen, was für ein Impact er hatte, nicht nur hier in Berlin, sondern eben auch auf Hip-Hop-Deutschland zu der damaligen Zeit. Das war einfach radikal, das war auch richtig gut. Das darf man jetzt in der heutigen Sicht, wo ja alles so ein bisschen verwaschen wird.
Das ist alles radikal.
Ja, genau. Aber damals war das halt neu und auch authentisch. Bis zu einem gewissen Grad natürlich, ja. Aber die Musik zumindest, die war schon gut.
Okay, jetzt habe ich dich zwischendurch abgewürgt bei der, was du da als Learning mitgenommen hast an dem Punkt.
Ja, und mein Learning war, es einfach zu machen. Keine Angst davor zu haben, keine Erfahrung zu haben. Es einfach zu machen. Und dann habe ich Bushido 1 Jahr begleitet, tatsächlich. Und es war halt im Vorfeld noch so, dass ich Bushido für dieses Interview für die Süddeutsche ein Wochenende begleitet habe und wir haben uns ganz gut verstanden. Also er hat gesagt, zum ersten Mal versteht jemand etwas, wenn ich etwas sage. Also einer von draußen, ein Journalist in Anführungsstrichen. Und was er ganz gut fand damals, dass ich nicht mit einem vorgefertigten Bild dahin kam, sondern einfach da war und zugehört habe und zugeguckt habe. Und nicht meine vorgefertigte Meinung versucht habe, dafür Beweise zu finden. Und wir sind ja gleich alt, gleiches Baujahr, 78, wir sind mit der gleichen Musik aufgewachsen. Wir sind ähnlich sozialisiert worden. Obwohl ich nicht aus Berlin komme, aber durch die Musik dann doch eben eine starke Verbundenheit hatten. Und dann habe ich ihn 1 Jahr begleitet und daraus ist dann ein Buch entstanden. Hätte ich auch nie gedacht, als ich zur Schule gegangen bin. Ich war auch in Deutsch nie gut, ich war generell in der Schule nie gut.
Same here.
Dass, als ich meinem Vater zum Beispiel, Englischlehrer und Französischlehrer, gesagt habe, Papa, ich schreibe jetzt ein Buch. Der ist aus allen Wolken gefallen. Wie, du schreibst ein Buch? Ja, ich schreibe jetzt ein richtiges Buch. Ich sage, ja, was meinst du damit? Ich sage, ja, ein richtiges Buch, das man in einem Buchladen dann kaufen kann. Ja, aber wer soll denn das kaufen? Und ja, der hat auch ganz lange generell nie verstanden, was ich so mache. Ja, und es hat lange gedauert, mittlerweile schon, aber...
Mittlerweile glaubt er, dass du davon leben
kannst. Mittlerweile glaubt er es schon.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Gibt's diese geile KIZ-Zeile von dem neuen Album, das sie gemacht haben? Kannst du davon leben? Ja, es geht.
Ja. Ja, es geht.
Und das dritte Erlebnis?
Ja, natürlich die Geburt meiner Tochter. Also völlig klar. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Keine Nacht mehr durchschlafen. Alle Klischees treffen zu.
Welche Klischees? Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ja, also das, was man so in den Zeitschriften liest. Also das ist halt schon klar ein prägendes Erlebnis. Ich würde nicht behaupten, dass sich mein Leben radikal geändert hat dadurch, aber schon die Wahrnehmung, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Das schon. Also ich reg mich heute nicht mehr so leicht über Dinge auf. Ich sag dann, ja, okay, es ist, wie es ist. Punkt. Ja, weil du kannst es eh nicht ändern. Und wenn du schlecht gelaunt bist, weil du vielleicht nicht eine perfekte Stimme hast für dein Hörbuch und dann aber in der gleichen Situation im Bett liegst und du guckst in das Gesicht deiner Tochter, die da liegt und gesund ist, it's all good. Also dann weißt du einfach, okay, alles andere spielt am Ende des Tages keine entscheidende Rolle. In einem Jahr ist das vergessen. Und das, da nehme ich meine Tochter auch gezielt als Erinnerung, dass ich mich selbst immer wieder daran erinnere, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig im Leben. Bei all dem Streben nach Glück, Erfolg und allem. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Wir leben ja in einer Welt, die ist kapitalistisch geprägt. Wir wollen alle Geld verdienen. Wir müssen auch alle Geld verdienen, um unsere Mieten und so zu bezahlen. Wir wollen ja auch erfolgreich sein. Das darf man ja auch nicht so unter den Scheffel kehren, so nach dem Motto, ja, mir ist es gar nicht wichtig, ob jetzt meine Bücher sich verkaufen. Natürlich will ich, dass sich meine Bücher verkaufen. Das ist doch völlig klar. Aber wenn mal was nicht so klappt, ist es nicht so ein entscheidender Faktor mehr. Früher war ich da viel unentspannter. Wenn dann ein Interview nicht geklappt hat, was wichtig war, oder wenn die Verkaufszahl nicht so war, wie ich mir das erhofft hatte, dann war ich da schon mal eine Woche betrübt, ja. Und heute denke ich mir, mein Gott, guck dir mal die Nachrichten an. Das sind echte Probleme. Alles andere ist schon okay.
Ich habe dich ja nicht ganz ohne Grund gefragt. Also, ich nehme das mit deiner Tochter, nehmen wir mal raus. Mhm. Aber das Erste, was du gesagt hast, sei du selbst. Und das Zweite, was du gesagt hast, mach es einfach. Mhm. Und viel aus dem, was du getan hast, wenn man sich deine Biografie anguckt, sind so Dinge, die hast du einfach gemacht. Also das eine ist, du hast ein Buch zusammen oder über jemanden geschrieben, der ein sehr großer Rockmusiker ist. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben über jemanden, der macht Hip-Hop. Du hast ein Buch geschrieben über einen Jungen, der sehr schwer herzkrank ist. Du hast Dinge über dich selber geschrieben. Woher hast du die Sicherheit genommen, dass das schon irgendwie werden wird?
Ich glaube, das ist so ein Urvertrauen von mir ins Leben.
Warum?
Kann ich dir nicht beantworten. Also die Fakten sprechen eigentlich dagegen. Also das Urvertrauen ins Leben entwickelst du ja in deinen ersten Lebensjahren. Also bis du 4 bist, hast du eigentlich die prägende Zeit hinter dir. Also in den ersten 3 bis 4, manche sagen 6 Jahren, aber man kann sich, glaube ich, darauf einigen, in den ersten 4 Jahren wird dein Weltbild geprägt, also wie du als Mensch die Welt siehst, ob du dich geliebt fühlst, ob du ein Gefühl von Sicherheit hast, ob du ein Gefühl von Selbstliebe hast, ob du ein Gefühl von ich bin gewollt hast oder Urvertrauen. Also all das, was so Glaubenssätze bildet, das wird in den ersten Lebensjahren etabliert durch die Art und Weise, wie du durch deine Eltern, Schule, Gesellschaft, Familie erzogen wirst, welche Erfahrungen du gemacht hast und was du als die Wahrheit, in Anführungsstrichen, abgespeichert hast. Das alles ist in den ersten 4 Jahren und wird danach sehr, sehr schwer, danach, also daran wieder was zu rütteln. Und ich habe jetzt auch in meinem neuen Buch viel darüber nachgedacht, weil meine Mutter hat uns verlassen, da war ich relativ jung, ich war sehr viel krank als Kind, ich war in meinen ersten Lebensjahren auch sehr viel alleine, meine Mutter war viel arbeiten, war nicht zu Hause, das heißt, ich habe diese mütterliche Liebe in meinen Anfangsjahren gar nicht so gehabt. Das heißt, eigentlich dürfte ich gar nicht so ein großes Grundvertrauen ins Leben haben, wie ich heute tatsächlich habe. Deswegen ist das selbst erstaunlich für mich, woher ich das habe. Aber ja, vielleicht habe ich mir das selbst beigebracht, unterbewusst. Keine Ahnung. Also ich glaube immer daran, dass es schon irgendwie gut geht. Und ich glaube intuitiv daran, dass egal in welche Lage ich auch kommen sollte, ich einen Weg rausfinde. Ich kann dir aber nicht genau erklären, wo das herkommt. Ich war noch nie in meinem Leben fest angestellt. Ich habe mich nie groß um Dinge gekümmert wie finanzielle Absicherung. Ich denke nie an meine Rente nach. Ich denke nicht viel an die Zukunft nach. Jetzt durch meine Tochter ein bisschen mehr. Aber ja, schwer zu sagen. Vielleicht hat das Leben mich einfach etwas, vielleicht bin ich ein Glückskind.
Ich wollte es gerade, das ist, als hättest du in meinen Kopf geguckt. Ich wollte gerade fragen, ich habe zwei unterschiedliche Theorien. Die eine ist, du hast verdammt viel Glück. Und die andere ist, vielleicht ist es dir einfach egal.
Ich glaube beides. Es ist tatsächlich beides. Also mir ist ganz viel egal im Leben, ohne dass es mir wirklich egal ist. Also ich bin vor kurzem gefragt...
Du hast mein fragendes Gesicht gesehen aus deinem Podcast.
Ja, ich bin vor kurzem gefragt werden, Lars, hast du Lampenfieber, bevor du einen Auftritt hast? Bevor du zum Beispiel auf eine Bühne gehst vor 2000 Leuten. Dann sage ich, ja, ich habe schon ein Kribbeln, ich habe schon auch sowas wie Lampenfieber, aber ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte, deswegen, ich gehe da einfach hoch, ich bereite mich auch nie groß vor, sondern ich mache mehr oder weniger alles spontan. Ich gehe auf die Bühne und vertraue darauf, dass mir schon was einfallen wird. Und ja, aber das ist doch krass, was machst du denn, wenn es nicht funktioniert? Ja, dann ist es so. Ist das jetzt so schlimm? Und dann sage ich, es ist mir egal. Und diese Einstellung, es ist mir egal, nimmt Druck von mir, etwas zu müssen. Und dadurch weiß ich, dass ich auf der Bühne nicht verkacke. Diese Egalhaltung, das, man kann es ein bisschen vergleichen wie, was früher gesagt haben, warum Kate Moss so erfolgreich ist als Model.
Ich bin oder, so gespannt, was du mit dem Vergleich jetzt anstellst.
Oder warum Cara Delevingne, die ja quasi in die Fußstapfen von Kate Moss getreten ist als erfolgreichstes Model der Welt, die in der ähnlichen Schublade war wie Kate Moss, was die beiden so erfolgreich gemacht hat. Es ist diese Einstellung, I don't give a shit. Diese Einstellung, ich gehe zu einem Casting, nicht um unbewusst zu betteln, bitte gebt mir das Casting, sondern ich gehe dahin und sage, hey, ich bin die Geilste. Es ist euer Problem, wenn ihr mich nicht castet. Ich bin jetzt genau 10 Sekunden hier, hier bin ich, wollt ihr mich? Ja, nein, dann bin ich wieder weg. Und diese Einstellung hat dafür gesorgt, okay, krass, Selbstbewusstsein. Genau das wollen wir als Marke vermitteln und buchen sie jetzt. Genau deswegen sind diese beiden Models, Kate Moss und Cara Delevingne, die ja optisch betrachtet überhaupt nicht in das Muster gefallen sind der typischen Schönheiten, was der Mainstream als Schönheit betrachtet. Also Kate Moss war keine Claudia Schiffer. Mhm. Claudia Schiffer, so eine der schönsten Frauen der Welt, die in jedem Katalog waren und so in... Könnte man jemanden zeichnen, würde man sie wahrscheinlich...
Kate Moss war mehr der Pete Doherty.
Kate Moss war cool.
Den Models.
Kate Moss war genau was anderes. War cool, frech, arrogant, selbstbewusst, die war einfach nicht zu fassen. Und deswegen war sie so erfolgreich. Dieses I don't care. Ich brauche dich nicht, du brauchst mich. I don't care. Das war die Einstellung. Und genau diese Einstellung hat dafür gesorgt, dass Kate Moss als auch Cara Delevingne 10 Jahre später, 15 Jahre später so erfolgreich wurden und zu einer Phase die erfolgreichsten Models der Welt. Obwohl so viele Models da draußen viel schöner, also aus der Sicht der Modewelt, schöner waren. Aber sie hatten nicht diese Ausstrahlung. Und das meine ich damit mit, es ist mir egal.
Aber du wirkst so nicht, als wäre es dir egal.
Aber ich sage es zu mir. Mir ist es egal.
Ich finde, wir laufen in so ein Dilemma rein. Weil ich verstehe, was du meinst, total. Und ich kann das, also gerade was du vorhin hattest, ich trete jetzt relativ selten vor 2000 Leuten auf, aber ich habe regelmäßig Situationen, in denen andere Leute sich fragen, wie es mir damit geht. Mhm. Und ich dann sage, ich erkenne an, dass das eine wichtige Situation ist. Und ich habe auch dieses Kribbeln im Bauch. Aber es ist nicht so, dass es mich jetzt richtig doll beschäftigt, weil ich darauf vertraue, dass es schon irgendwie wird.
Ich will dir ein anderes Beispiel erzählen. Mein erster Fernsehauftritt. Da war ich eingeladen bei Volle Kanne. Das ist das Morgenmagazin vom ZDF. Und ich war da eingeladen und ich war noch nie im Fernsehen.
Wie lange ist das her?
Bestimmt 10 Jahre. So Pi mal Daumen würde ich mal schätzen. Nicht ganz vielleicht. Und dann saß ich da und ich war total, ich habe die Nacht davor nicht geschlafen, bin nach Düsseldorf geflogen von Berlin und dann bin ich abgeholt worden, Hotel. Und dann kommst du morgens, wirst du abgeholt mit dem Fahrer um 5.15 Uhr oder so, weil es so früh aufgezeichnet wird. Und dann kommst du in die Maske und dann wirst du verkabelt, dann kommst du ins Studio und alle sind schon da und die Beleuchter, Kameraleute. Und dann wirst du da hingesetzt und dann heißt es, okay, noch 90 Sekunden. Und dann hat sich damals der Moderator neben mich gesetzt und das war damals, ich kann es heute sagen, weil es mittlerweile ein ganz guter Freund von mir ist, Ingo Nomsen. Und Ingo begrüßte mich mit den Worten, du Lars, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe gehört, soll ganz toll sein. Ich stell dich jetzt mal vor und dann hast du 60 Sekunden Zeit, was zu sagen. Und dann hieß es noch, okay, noch 30 Sekunden, dann sind wir live on air. Und Volle Kanne, die hatten damals echt eine hohe Einschaltquote. Das haben also schon Millionen Menschen geguckt. Und in dem Augenblick ist was ganz Merkwürdiges passiert. Ich war, obwohl ich vorher total aufgeregt war, in dem Augenblick überhaupt nicht mehr aufgeregt, weil ich habe auf einmal was verstanden. Nämlich, krass. Ich kann jetzt 60 Sekunden lang das sagen, was ich möchte. Und die erlauben mir das. Also ich habe den Blickwinkel gewechselt. Nicht mehr, ich muss jetzt irgendwie performen und ich muss gefallen. Ne, da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Und ich muss etwas sagen, was toll ankommt. Ich dachte mir, nee, es ist ja gar nicht meine Sendung. Ich habe doch gar keinen Druck. Die haben doch den Druck.
Und die sind nicht vorbereitet.
Und die sind nicht vorbereitet. Und die geben mir jetzt die Chance, das zu sagen, was ich sagen möchte. Wie geil ist das denn? Und in dem Augenblick habe ich begriffen, okay, du kannst ganz entspannt sein. Es ist nicht deine Veranstaltung. Du bist nur Gast.
Ja, ich denke gerade dran. Ich habe eine Zeit lang mal in einer Band gespielt. Es war eine Zwei-Mann-Band. Und der Typ, mit dem ich das zusammen gemacht habe, Torfin, der Sänger war. Mhm. Ich war Schlagzeuger, er war Sänger und Gitarrist. Torfin hatte die Gabe, alle Menschen breit zu quatschen. Alle. Mhm. Was dazu geführt hat, dass wir, ich meine, das war 2018, 2019, für die Hälfte der Tour von Tom Chilling and the Jazz Kids die Vorband waren von Tom Chilling. Also ich glaube, aus deren Sicht ein totales Debakel. Mhm. Ich erinnere mich noch, wie ich auf der Bühne saß bei dem ersten Auftritt, den wir hatten. Ich hab Schlagzeug wirklich aus Leidenschaft gespielt, einfach weil ich es mochte. Aber der Drummer, den die dabei hatten, der war wirklich gut. Hm. Und der stand unten, hat hochgeguckt und ist nach 10 Sekunden einfach wortlos gegangen. Aber worauf ich hinaus will.
Der dachte sich, okay, ist das so Impro oder ist das eine Punkband, die das irgendwie jetzt bewusst versucht, uns zu provozieren oder was ist das?
Das ist also, ich könnte noch mehr Anekdoten dazu erzählen, aber wir haben das Abschlusskonzert mit ihm gespielt. Mhm. In Berlin im Columbia, warte, Columbia Bühne ist das große, Columbia Theater ist, glaube ich, das kleine,
genau, ja.
Mit 1000 Leuten, mhm, die da reinpassen. Das war schon echt krass. Und da ging es mir so ähnlich. Da bin ich auch auf die Bühne hoch. Und nachdem Thorfinn dann meinte, der hat sich dann vorne hingestellt und meinte, schön, dass ihr alle für uns gekommen seid. Ruhe im Saal, dann lautes Lachen. Und danach war vorbei. Ich war nicht mehr aufgeregt, weil ich dann auch dachte, okay, cool, die sind eh nicht wegen uns hier. Ich kann auch einfach gar nichts machen.
Was soll schon passieren? Ja, wenn sie uns ausbuhen, ja, danach kommt die Hauptband, die muss damit klarkommen.
Ich finde die Frage trotzdem, ich bleibe dabei, dass die Frage spannend ist, woher man, das muss ja irgendwo seinen Ursprung haben. Also ich muss jetzt nicht weiter drin rumgraben, aber dieses, ich mache das und am Ende muss es mir erstmal Spaß machen und mir ist ziemlich egal, was alle anderen davon halten. Die Sicherheit, die muss man ja irgendwo herbekommen.
Ja, also ich kann es nicht wirklich erklären. Ich habe ja auch das klassische Imposter-Syndrom. Also ich warte bis heute auf den Moment, wo die Welt merkt, oder die Welt, das klingt ja so arrogant, als würde die Welt mitkriegen, was ich mache, aber als würden die Leute, die meine Bücher lesen und meinen Podcast hören und so weiter, irgendwann müssten die doch mal draufkommen, dass ich eigentlich gar nichts kann.
Wirklich? Mhm. Denkst du das wirklich? Mhm.
Weil vieles von dem, was ich mache, so aus dem Bauch heraus passiert und jetzt für mich persönlich keine große Anstrengung ist. Und deswegen glaube ich oft, dass das auch, dass wenn dir etwas zu leicht fällt, dass es keinen allzu großen Wert hat. Das ist zum Beispiel ein schlechter Glaubenssatz, den ich immer noch in mir trage. Und dadurch, wenn man das weiterdenkt, resultiert vielleicht diese Haltung, naja, was soll schon passieren? Okay, ich gehe auf die Bühne, aber es ist ja eh nichts Besonderes.
Wie viel Zeit investierst du, um an schlechten Glaubenssätzen zu arbeiten?
Null.
Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so ein, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde.
Nee, weil ich nehme das einfach gelassen hin. Also so, ich weiß zum Beispiel auch, wenn ich Streit habe mit meiner Frau, ich weiß immer, wenn ich schuld bin, dass ich schuld bin. Ich weiß das immer.
Streitest du trotzdem weiter?
Ja, weil ich oftmals dann doch überlege, okay, ich weiß, ich bin's gerade und ich müsste einfach nur über diese eine rote Linie drüber gehen. Ich könnte es auflösen, ich könnte mich entschuldigen oder ich könnte sagen, du, sorry, das war gerade echt mein Ding und dann wäre der Streit aufgelöst. Aber manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich es einfach nicht schaffe. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll, ich fühle mich richtig ertappt. Man kann von außen dabei zugucken, wie man sich selber ins Unglück reinstürzt. Ja, genau.
Und mit jedem Satz wird es schlimmer und so. Und ich weiß, von außen betrachtet, in der Situation selbst, okay, nicht immer. Manchmal weiß ich auch, okay, der Fehler ist definitiv woanders zu finden. Aber wenn er bei mir zu finden ist, dann ist die große Kunst, da sofort zu sagen, okay, stopp, ich war's.
Kriegst du es hin?
Es wird immer besser, ich arbeite dran.
Ihr müsst vielleicht so ein geheimes Signal irgendwie euch erarbeiten.
Ja, also es wird schon immer besser, aber ich habe das Gefühl, man darf auch nicht zu perfekt sein. Also in Klammern, das war Ironie.
Ja, Klammer zu. Ist ein Podcast. Ja. Also, das ist nur Tonspur. Welches Buch wurde noch nicht geschrieben und muss geschrieben werden?
Jedes Buch, das oder jede Geschichte, die ein einzelner Mensch erlebt.
Hast du eine spezifische, wo du sagst, Mann, das ist mir ein echtes Herzensanliegen, das müsste eigentlich gemacht werden? Darf man das als Autor überhaupt oder Autorin, dass man das sagt und dann Angst hat, dass es jemand anders macht?
Nee. Es ist ja so, also ich bekomme wirklich jeden Tag Nachrichten mit der Frage, Lars, ich habe eine Idee, ich will ein Buch schreiben, aber ich traue mich nicht, weil es gibt ja schon so viele Bücher. Stimmt, ja, jedes Jahr werden allein in Deutschland knapp 100.000 Bücher veröffentlicht. Über jedes Thema ist wirklich schon alles geschrieben worden. Ist aber kein Argument, weil es ist noch nicht von dir geschrieben worden. Und so ist mit Musik auch. Es ist jeder Song schon geschrieben worden. Jeder Film ist schon gedreht worden. Über die Liebe ist schon alles gesagt worden. Alles. Und trotzdem kommt morgen eine neue Künstlerin aus Neukölln, schreibt einen Song mit ihrer persönlichen Erfahrung, Liebeskummer, und halb Deutschland schmilzt dahin. Warum? Weil es ihre Geschichte ist. Weil es ihre Erfahrung ist. Deswegen, wenn es deine Erfahrung ist und du etwas erlebt hast und du das Gefühl hast, du willst das teilen mit der Welt, sei es im Podcast, in einem Buch, in welcher Kunstform auch immer, mach es. Ganz einfach.
So fast schon ein Schlusswort.
Ich würde gerne tatsächlich mal eine große Biografie mit einer Frau zusammenschreiben.
Über? Über die Frau?
Ja.
Hast du jemanden besonders vor Augen?
Nee. Also ich würde gerne auch aus der Ich-Perspektive der Frau dann versuchen, das zu schreiben, so wie ich das damals mit Bushido gemacht habe, so wie ich das mit Rudolf Schenker gemacht habe von den Scorpions, wo ich mich ja auch gefragt habe, kann ich mich in einen Menschen hineinversetzen, der älter ist als mein Vater oder in der gleichen Generation aufgewachsen ist wie mein Vater? Und es ging. Und ich frage mich, kann ich mich in eine Frau hineinversetzen und so schreiben, wie die Frau es selbst geschrieben hätte?
Das ist ein offizieller Bewerbungsaufruf.
Ja, und dann natürlich mit einer krassen Geschichte, mit einer super interessanten Biografie. Also zum Beispiel Lauryn Hill oder Sade, um mal bei den Musikerinnen zu bleiben. Oder Taylor Swift. Oder...
Ich hab an jemanden ganz anders gedacht. Ich hab an
Oder, ja.
Kennst du Verena Bentele?
Nee.
Ach, scheiße, ich hoffe, sie heißt Bentele. Verena Bentele, das ist die... quasi die Spitzenposition beim... Ich glaube, ich muss es nachrechnen, weil ich will kein Blödsinn erzählen. Das ist der Spitzenverband für... ich glaube, es ist der VDE. Mhm. Und die Frau ist blind, aufgewachsen, ist aber Spitzensportlerin gewesen... und sitzt mittlerweile an dem Kopf eines Spitzenverbandes und hat einfach eine total abgefahrene Biografie. Wirklich jemand, einfach, der sich in seinem Leben aufgrund einer Behinderung richtig durchboxen musste. Und ich hatte die mal im Interview, die ist so lässig, die Frau. Wirklich, ich habe an jemanden, Lauryn Hill, okay, auch nicht schlecht.
Oder Angela Merkel, ohne mit ihr über Politik zu reden. Das wäre doch mal spannend.
Eine Frage, die liegt so wirklich auf der Hand und ich will sie trotzdem stellen. Also das ist ja nicht der erste Podcast, wo du zu Gast bist und auch nicht der erste, den du machst. Und du hast selber gesagt, du hast schon viele Interviews gegeben. Und ich wette, dass die Frage, die schon mal gestellt wurde, aber ich hätte gerne eine ehrliche Antwort drauf. Welche Frage wurde dir noch nie gestellt und du hast es dir wirklich schon immer mal gewünscht, dass du die Antwort geben kannst?
Mir brennt nichts auf der Seele, was ich gerne loswerden möchte. Und ich darauf warte, dass mir jemand diese Frage stellt, damit ich endlich diese Geschichte erzählen kann. Vielleicht die Frage... Wann hattest du das letzte Mal so richtig die Hose voll?
Oh, okay. Lars, wann hattest du das letzte Mal so richtig die Hose voll?
Heute Morgen.
Warum?
Gute Frage, ich muss selbst darüber nachdenken.
Ja, ich habe mich einfach astrein vorbereitet.
Dann hatte ich das letzte Mal so richtig die Hose voll. Also ich kann dir sagen, wann ich sehr wahrscheinlich das nächste Mal so richtig die Hose voll haben werde. Denn im Ende Juni trete ich vor 20.000 Menschen auf. Und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass ich da ein bisschen die Hosen voll haben werde.
In welchem Rahmen trittst du vor 20.000 Menschen auf?
Es gibt ein Festival in Köln in der Lanxess Arena. Und da kommen dann jedes Jahr 15.000 bis 20.000 Leute hin. Und da trete ich auf. 15 Minuten.
Und was machst du in den 15 Minuten?
Das weiß ich noch nicht. Das heißt, da werde ich auf die Bühne gehen und das machen, was ich immer mache. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass ich in der Nacht vorher ein bisschen schlechter schlafen werde als normal.
Und jetzt habe ich einen Tipp für dich. Da legst du dich neben deine Tochter und dann wird dir ganz schnell bewusst, dass alles eigentlich scheißegal ist.
So ist das.
Und damit schließt sich der Kreis.
Ja.
Zwei Fragen noch für dich. Erste Frage, was würdest du machen, wenn ich den Koffer mit einer Million Euro auf den Tisch stelle?
Dann würde ich dich fragen, und jetzt?
Ja, das ist mir zu einfach. Jetzt hast du die Verantwortung an mich zurückgespielt.
Naja, also so, du kannst ihn da hinstellen, so nach dem Motto, hier schau mal, wie reich ich bin. Oder du könntest sagen, hier bitte, ein Geschenk.
Okay, ich gebe dir das als Geschenk. Okay, ich verstehe. Meine Frage ist einfach nicht gut formuliert. Wenn ich dir einen Koffer mit 1 Million Euro zur freien Verfügung für dich auf den Tisch stellen würde, was würdest du damit machen?
Also ich würde ihn erstmal dankbar annehmen und würde sagen, vielen Dank, lieber Julius, für deine Großzügigkeit. Und ich weiß es sehr zu schätzen. Und ich nehme den jetzt erstmal mit, werde ihn sicher zu Hause aufbewahren. Und dann werde ich dich darüber in Kenntnis setzen oder auch nicht, was ich mit diesem Geld dann machen werde. Sehr wahrscheinlich habe ich dann einen Teufel rechts sitzen, der sagt, geil, kannst du jetzt schön verbrassen oder dir hier in Berlin eine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen.
Für die Fuffis im Club.
Für das Geld. Und dann das Teufelchen auf der anderen Seite,
der
Engel auf der anderen Seite, der sagt, schau mal, du hast jetzt 1 Million Euro und die kannst du jetzt irgendwie verwenden, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und da du mir das Geld ja schenkst, das heißt, es ist ja ein Bonus, dann müsste ich ja damit was Gutes machen. Weil sonst könnte ich nicht mehr nachts ruhig schlafen.
Hast du ein Herzensprojekt?
Ich unterstütze die deutsche, ich vergesse immer den Namen, weil ich sonst immer in Hamburg direkt gespendet habe, die Deutsche Kinderhospiz-Stiftung, eben durch meine Vergangenheit mit Daniel, unser Buch, dieses bescheuerte Herz. Und er war damals in einem Kinderhospiz und deswegen weiß ich halt, wie schwer Kinderhospize es haben, die ja oftmals nur über Spenden sich finanzieren. Und ich habe auch mal in Gießen gespendet und in Marburg, aber wenn du an alle spendest, haben alle was davon. Ja. Die könnten das Geld gut gebrauchen. Vielleicht bei der Summe, ich überlege schon die ganze Zeit, bei der Summe könnte man aber auch was Eigenes starten, irgendwie ein eigenes Projekt. Oder würdest du sagen, nee, lohnt sich nicht, das ist zu klein.
Das ist so klein, das ist eine bittere Erkenntnis aus 10 Jahren, die ich mich damit beschäftige.
Du meinst, 1 Million reicht nicht?
Das ist zu schnell weg.
Durch administrative Dinge, die dann am Ende nirgendwo ankommen.
Du müsstest dir vorher so genau überlegen, womit du die größte Wirkung erzeugst, dass ich glaube, dass du am besten, wenn du es einem karitativen Zweck zuführen möchtest, suchst du dir die raus, die belegt gute Arbeit machen und schmeißt ihnen das Geld hin und sagst, herzlichen Glückwunsch. Und da gibt es ein paar Organisationen, die haben echt was drauf.
Aber ist es nicht so, dass sehr viel von dem Geld, das gespendet wird, ohnehin irgendwo versickert in, also jetzt nicht in dunkle Kanäle, aber die am Ende, wo die Leute bezahlt werden, die irgendwo arbeiten, aber dass das Geld dann nicht wirklich 1:1 zum Beispiel bei einem kranken Kind ankommt?
Also 1:1 geht tatsächlich, geht nicht, kann nicht funktionieren, weil du immer Verwaltungskosten hast. Die Frage ist, wie hoch sind diese Verwaltungskosten? Aber es gibt durchaus Organisationen, die sehr effektiv und effizient mit diesen Geldern umgehen. Und ich glaube, so gerade die Leute, mit denen ich rede, ich will jetzt niemanden explizit rausheben, weil das sind dann eben ganz häufig schon auch die größeren, also zumindest bei den NGOs, die ich kenne, die gehen echt verantwortungsbewusst damit um, weil die genau diese Awareness dafür haben. Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld am Ende bei den Leuten landet. Aber wenn du quasi, also dann müsstest du es nehmen und du müsstest es dem, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, du müsstest es dem Daniel ja quasi 1:1 in die Hand drücken und sagen so, viel Spaß damit.
Ja gut, das geht ja oft nicht. Aber
vielleicht freut er sich.
Ja, Daniel würde sich auf jeden Fall freuen, aber ich glaube, ich würde versuchen, ich würde direkt zu den einzelnen Kinderhospizen hingehen und überlegen, wer ist gerade bei euch? Wer ist am, das klingt immer so hart, ja, aber wer ist am dringendsten? Ja, und dann überlegen, okay, was ist der letzte Wunsch von diesem Kind? Und das noch erfüllen.
Hört sich gut an. Ich glaube, es gibt eine Organisation, die das macht.
Ist das die Make-A-Wish Foundation?
Ich glaube, ja.
Also in Amerika heißt sie, glaube ich, Make-A-Wish. Ich glaube, in Deutschland heißt sie genauso. Make-A-Wish.
Muss ich auch nachreichen.
Weil das ist so toll, wenn du dann siehst, da ist ein Junge, der nochmal ins Stadion geht und ein Autogramm von Cristiano Ronaldo bekommt und das nochmal erlebt, so diesen Moment nochmal erleben, okay, das ist jetzt hier was Besonderes. Also ich glaube, solche Momente zu erschaffen sind was Besonderes. Für alle. Also nicht nur für das Kind, aber für alle. Und auch nochmal eine Erinnerung für uns alle, die wir ja hier sitzen und gesund sind und jeden Tag so einen Moment haben könnten, eben sich daran zu erinnern, was ist wirklich wichtig im Leben. Und dann noch mehr davon zu machen.
Danke für das schöne Gespräch, Lars.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.